Mundwerk, der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Es gibt Dinge im Leben, die kann man gut aus dem Bauch heraus entscheiden, auch wenn man die Einzelheiten vielleicht nicht kennt. In manchen Fragen ist es aber eindeutig besser, sich zuerst mit den objektiven Fakten auseinanderzusetzen. Das gilt beim Autokauf oder beim Aussuchen eines neuen Smartphones. Für uns gilt es aber auch ganz klar bei der Auswahl der richtigen Krankenversicherung. Denn das Problem ist, dass es gerade beim Thema private Krankenversicherung wirklich viele Unklarheiten und Mythen gibt. Heute möchten wir genau hier für mehr Klarheit sorgen. Und dafür habe ich unseren Berater Andreas Schirmeier aus Frankfurt zum Gespräch gebeten. Andreas ist Versicherungsfachmann, studierter Volljurist und Niederlassungsberater für Zahnärzte. Es gibt aus meiner Sicht keinen besseren Ansprechpartner für dieses Thema, denn er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der privaten Krankenversicherung. Und natürlich kennt er auch die Besonderheiten, die Zahnmediziner dabei beachten müssen. Um eines vorwegzunehmen, das Thema private Krankenversicherung lässt sich nur dann wirklich verstehen, wenn man auch das Gegenstück, also die gesetzliche Krankenversicherung, mit im Blick hat. Und hier kennt sicherlich jeder Anekdoten von sich selbst oder auch aus dem Bekanntenkreis. Von unglaublich langen Wartezeiten auf einen Facharzttermin. Oder von neuen, teuren Medikamenten, die die gesetzliche Krankenversicherung nicht übernehmen will. Eine Sache hat mich bei der Recherche für die heutige Episode allerdings wirklich fassungslos gemacht. Nämlich, wie teuer solche lebenswichtigen Medikamente eigentlich tatsächlich sind oder auch sein können. In einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, ging es um ein 7 Monate altes Baby mit einem schweren Gendefekt. Um überhaupt eine Überlebenschance zu haben, war das Baby auf das teuerste Medikament der Welt angewiesen. Können Sie sich vorstellen, was eine Dosis des teuersten Medikaments der Welt kostet? Es sind mehr als 2 Millionen Euro. Wie gesagt, für eine einzige Dosis. Und was mich besonders betroffen macht, im Fall des 7 Monate alten Babys hat die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für das Medikament nicht übernommen. Im Gegensatz dazu hat der Verband der privaten Krankenversicherung mitgeteilt, dass die Kosten für dieses Medikament von den privaten Versicherungen getragen werden. Ich erzähle das nur, um eines deutlich zu machen. Jeder sollte sich einmal gründlich mit dem Thema private Krankenversicherung auseinandersetzen und dann auf Basis objektiver Fakten eine informierte Entscheidung für oder halt auch gegen die private Krankenversicherung treffen zu können. Und genau das wollen wir mit unserem heutigen Beitrag ermöglichen. Doch bevor wir in das Gespräch mit unserem Experten Andreas Schirmeier einsteigen, noch ein paar kurze Hinweise. Wie immer können Sie sich die heutige Folge auch auf YouTube mit Bild anschauen und wir haben außerdem noch ein paar Extras für Sie vorbereitet, nämlich 2 Leitfäden, die Sie kostenlos herunterladen können. Zum einen zum Thema die wichtigsten Versicherungen für Zahnärzte und die Zahnarztpraxis, ganz im Allgemeinen, und zum anderen speziell für angehende und junge Zahnärzte, die noch am Anfang ihres Berufslebens stehen. Links zu all dem finden Sie in den Shownotes. Nun aber ohne weitere Umschweife zu unserem heutigen Beitrag. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir aber einsteigen, Andreas, stell dich doch kurz mal vor. Ich habe gerade schon gesagt, du bist schon ein bisschen länger in dem Business.
Ja,
Warum macht es Sinn, dass wir beide uns mit dir über das Thema unterhalten?
Naja, also ich mache diesen Job schon sehr, sehr lange, diese Tätigkeit. Bin während meinem Studium überwechselt, auch zu ZSH, aber mein Studium noch beendet, bin selber Volljurist. Und bin dann auch bei ZSH geblieben und ich habe halt 30 Jahre Berufserfahrung. Und ich bin täglich mit allen möglichen Themen konfrontiert, bin Niederlassungsberater, kümmere mich natürlich aber auch um die Versicherung als Versicherungsmakler bei ZSH. Komme aus Frankfurt übrigens. Und ja, diese Themen sind wirklich irgendwo sehr, sehr wichtig, finde ich, mit die wichtigsten überhaupt. Und ja, ich setze mich jede Woche damit auseinander.
Ja, klasse. Steigen wir doch direkt ein. Wir wollen ja über die private Krankenversicherung sprechen und die Frage ist ja tatsächlich, wann kann ich mich denn überhaupt privat versichern lassen?
Ist eine gute Frage, aber eindeutig geregelt im Gesetz. Man muss ein bisschen unterscheiden, ob man Angestellter ist oder nicht. Als Angestellter muss man ein gewisses Entgelt überschreiten. Das liegt im Moment bei 5.775 Euro. Das heißt, wenn ich über diesem Entgelt liege, über diesem Lohn liege, dann habe ich dann habe ich die Möglichkeit, mich privat zu versichern. Man kriegt das auch relativ leicht mit, weil die gesetzliche Kasse oder der Arbeitgeber einen in der Regel informiert, dass man dann sogenanntes freiwilliges Mitglied ist. Als freiwilliges Mitglied kann ich mich entscheiden, was ich mache. Als Selbstständiger habe ich immer die Möglichkeit, auch zwischen den Systemen zu entscheiden.
Ja. Also als Angestellter muss ich eine gewisse Grenze überschreiten von meinem Einkommen her und als Selbstständiger kann ich grundsätzlich entscheiden, ob ich das mache. Welche Vorteile bringt es mir denn im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung, wenn ich privat versichert bin?
Also man hat eigentlich zwei Sichtweisen auf das Thema private Krankenversicherung. Das eine ist der Beitrag, das andere sind die Leistungen. Bei den Leistungen bewegen wir uns anders als bei der gesetzlichen Kasse, bei der sogenannten GOE, GOZ, wird jeder Zahnarzt, Zahnärztin wissen. Dort haben wir natürlich ein ganz anderes Leistungsspektrum und andere Honorare, die bezahlt werden. Das führt natürlich auch dazu, was auch durch die Presse geht, dass man schneller zu Terminen kommt. Ganz klar, weil die Honorare auch höher sind für den Arzt. Und zum anderen ist aber noch natürlich auch ganz entscheidend der Blick auf die Beiträge. Wir erleben im Moment irgendwo eine Kostenexplosion in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das hat einfach mit dem Solidarprinzip auch zu tun. Und man liegt im Maximum bei fast 1100 Euro zurzeit. Und wenn man in die Presse geschaut hat die letzten Tage, das ist noch nicht das Ende.
Ja. Das eine ist ja der Beitrag, aber das andere ist ja auch die Leistung an sich in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also wenn der Beitrag nicht nach oben geht, was man vielleicht gar nicht merkt, ist es unter Umständen so, aber dass die Leistungen gekappt werden in der gesetzlichen.
Das ist ein gutes Argument von dir. Also im Prinzip bewegen wir uns bei der privaten Krankenversicherung in der privaten Wirtschaft. Das heißt, man schließt einen Kontrakt mit der privaten Krankenversicherung. Und das Schöne ist, dieser Kontrakt kann nicht mehr geändert werden. Bedeutet zum Beispiel, wenn ich für Zahnersatz 75% Kostenerstattung habe, bleibt das und die Gesellschaft kann das nicht verändern. Das Einzige, wie die Gesellschaft, im Prinzip jetzt die private Gesellschaft, die Beiträge verändern kann oder die Kosten regulieren kann, ist über den Beitrag, aber nicht über die Leistung. Bei der gesetzlichen Kasse sieht es ganz anders aus. Da kann ganz viel passieren. Es können die Leistungen verändert werden. Das heißt, was ich heute im Sozialgesetzbuch in den Leistungen der gesetzlichen Kasse habe, kann sein, dass das nächstes Jahr gar nicht mehr drin ist. Das heißt, man kann an den Leistungen drehen, man kann am Beitrag drehen. Und insofern hat die gesetzliche Kasse da viele Möglichkeiten.
Ja, jetzt haben wir auch schon über den Beitrag gesprochen. Wie funktioniert denn das Prinzip der Beitragsermittlung bei der PKV?
Ja, ist eigentlich gar nicht mal so schwierig. Fangen wir vielleicht auch nochmal, damit das so ein bisschen deutlicher wird, von den Unterschieden her bei der gesetzlichen Kasse an. Die gesetzliche Kasse hat ähnlich wie die gesetzliche Rentenversicherung reines Umlageverfahren. Die Beiträge gehen rein, sie gehen raus für die Kosten. Und es wird geschaut am Ende, ob im Prinzip ein Minus da ist. Ist ein Minus da, muss entweder Steuermittel hinein oder der Beitrag muss angepasst werden. Mhm. Vielleicht nochmal ganz nebenbei, sehr interessant im Moment, was an Steuermitteln reinfließt. Es gibt den Gesundheitsfonds, der über oder knapp 30 Milliarden Steuerzuschüsse bekommen hat. Und die gesetzlichen Kassen haben auch einiges an Minus gemacht. Also wir sind, ich glaube, insgesamt bei Minus bei 35 Milliarden gewesen. Mhm. Also ordentlich, das heißt, man sieht daran schon, dass die gesetzliche Kasse nicht zurechtkommt. Bei der privaten ist es ein bisschen eindeutiger, genau dasselbe Prinzip. Allerdings muss jeder für seine Kosten selber aufkommen, so wird der Beitrag kalkuliert. Also der Beitrag kalkuliert sich nach dem, was man so im Schnitt im Laufe eines Lebens braucht. Das heißt, er wird unterteilt Beitrag heute, Beitrag Zukunft und es sind sogar noch Rückstellungen für später drin. Das ist mein Beitrag. Und er wird dann angepasst, wenn das Geld nicht ausreicht in der Gemeinschaft.
Okay, okay. Und du hast es auch gerade eben schon gesagt, der Beitrag wird dann angepasst. Wann gibt es denn noch Möglichkeiten oder Anlässe, dass ein Beitrag angepasst wird?
Ja, eigentlich ist im Prinzip immer natürlich das Thema Kosten entscheidend. Und bin ich im Minus oder bin ich nicht im Minus? Ein großes Thema oder große Mythen sind auch, dass die PKV Beiträge anpasst, wenn man zum Beispiel krank geworden ist oder irgendwelche Erkrankungen hat. Also das ginge von unserem Gesetz her natürlich nicht. Das heißt, Beiträge werden immer nur dann angepasst, wie gesagt, wenn der Topf im Minus ist, das heißt, das Geld nicht ausreicht. Und dann wird natürlich für alle in dem Tarifsystem angepasst. Ja. Gleichzeitig. Gleichzeitig, okay. Vielleicht auch noch ein Mythos, ganz kurz nebenbei, vielleicht kommen wir später auch nochmal drauf, ich kenne deine Fragen, nicht alle, ja. Es ist natürlich auch so, dass man nicht im Alter teurer wird bei der privaten Krankenversicherung. Das ist auch so etwas, was ich immer sehr, sehr oft höre. Sondern bei der privaten Krankenkasse laufen die Beiträge im Alter durch. Aber was das Thema Alter betrifft, sollten wir nachher nochmal die beiden Systeme
miteinander vergleichen. Habe ich eine Frage tatsächlich dabei, gehen wir später nochmal drauf ein. Super. Jetzt haben wir über einen Beitrag gesprochen und wie man reinkommt in die PKV. Ich glaube zu wissen, dass der Gesundheitszustand da eine ganz wesentliche Rolle spielt für die Aufnahme in die PKV.
Absolut. Also im Gegensatz zur gesetzlichen ist die private Wirtschaft nicht verpflichtet, jemanden aufzunehmen. Das bedeutet, dass die Private gewisse Fragen hat, um die Gesundheit zu checken und zu sehen, okay, nehmen wir denjenigen auf oder möchten wir denjenigen aufnehmen oder nicht. Das sind in der Regel so 10 bis 20 Fragen, unterscheiden sich auch nach Gesellschaften. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man gesund ist und keine schwerwiegenden oder auch mittelschweren Krankheiten eigentlich hat, damit man aufgenommen wird. In diesem Zusammenhang ist das immer wichtig, was ich immer meinen, sage ich mal, auch Assistenten und auch angestellten Zahnärztinnen sagen und Zahnärzten, dass man sich da frühzeitig drum kümmert, weil man kann den Gesundheitsstatus auch ein bisschen sich einfrieren lassen und das rechtzeitig machen und damit spätere Erkrankungen einfach außen vor lassen. Ja. Super, super wichtig. Ja. Weil jeder setzt sich mit dem Thema irgendwann mal auseinander. Das kommt so oder so, entweder aus Leistungsgründen oder aus Beitragsgründen. Ich habe schon gesagt, die gesetzliche Kasse liegt bei fast 1.100 Euro, ja. Die private bei fast 500.
Ja. Ja. Zwei Fragen dazu. Ja. Einmal die Gesundheitsfragen. Wie gesagt, es gibt 10 Fragen im Schnitt, mal mehr, mal weniger. Wenn jetzt im Rahmen der Gesundheitsfragen festgestellt wird, ist was dabei, wo die PKV sagt, das gefällt uns ehrlich gesagt, gibt es meiner Meinung nach solche Ausschlusskriterien? Oder wie heißt das genau, dass zum Beispiel gesagt wird, also wir nehmen nicht zwar auf in die PKV, aber das und das fällt hinten runter.
Ja, also, dazu was also das gibt schon, aber diese Ausschlusskriterien sind sehr, sehr eng zu fassen, weil es müssen Ausschlusskriterien sein, die jemand überblicken kann von Kosten her. Also wenn man sagt, okay, die eine Krone darfst du jetzt demnächst nicht machen lassen, dann ist das okay. Aber wenn man generell eine Krankheit ausschließt, ist eigentlich nicht möglich, weil das natürlich unvorhergesehene Kosten für denjenigen bedeuten kann. Also man sollte sich, wenn man so einen Ausschluss hat, natürlich immer sehr, sehr genau überlegen, macht man das oder nicht. Eine klasse Lösung dafür ist, und da sind wir als Makler eigentlich immer gefragt, zu schauen, okay, wer nimmt denn von den vielen Kassen, die es auf dem Markt gibt, jemand? Und dazu macht man sogenannte Voranfragen bezüglich der Gesundheit. Das ist der beste Weg, um sowas abzuklären. Ja.
Das heißt also, wenn ich von der einen, ich sag mal, ausgeschlossen werde oder nicht aufgenommen, gibt es immer unter gewissen Parametern die Möglichkeit, auch bei einer anderen Versicherung dann am Ende doch versichert zu werden.
Also wichtig ist, dass man zu jemandem geht, wie zu uns, die Makler sind, die alle Gesellschaften haben und dass man dann schaut, okay, wer bietet einem von den ganzen Gesellschaften das beste Spektrum.
Ja. Möchten Sie herausfinden, welche Anbieter auf dem Markt für Sie persönlich das beste Leistungsspektrum bieten? Oder haben Sie andere individuelle Fragen zur privaten Krankenversicherung? Dann nutzen Sie einfach den Kontaktlink in den Shownotes für einen kostenlosen und völlig unverbindlichen Erstkontakt. Du hast es schon anklingen lassen, dass man den Gesundheitszustand ein Stück weit einfriert. Das ist ja der Optionstarif. Kannst du das kurz mal ein bisschen erläutern?
Ja, ein Optionstarif ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, um sich die Gesundheit einzufrieren und sich diesen Weg in die Private später zumindest mal zu sichern. Ob man das dann macht oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Und ich habe viele Niederlassungen, die ich begleite, wo, sage ich jetzt mal, noch kein Optionstarif oder irgendwas in der Richtung irgendwo vorhanden ist. Und diejenigen dann doch sagen, okay, ich möchte in die Private aus gewissen Gründen, egal ob es vom Beitrag her, von Leistung her oder Absicherung der Praxiskosten, da gibt es viele Gründe, warum man darüber wechselt. Und dann ist das natürlich irgendwo eine blöde Geschichte, wenn inzwischen in der Anamnese etwas drin ist und dann wird der Weg schwieriger. Und der Optionstarif dient einfach dazu, den Gesundheitsstatus in dem Moment, wo man den macht, einzufrieren. Und dann fragt die Gesellschaft später nicht mehr. Und dann kommt man in die Private hinein.
Also das heißt, so früh wie möglich, im Grunde genommen, wenn man, und bei den Zahnärzten ist es ja oftmals so, in die PKV wechseln will oder mit dem Gedanken spielt, dass man früh genug diesen Optionstarif abschließt und dann reingeht. Ja. Ist auch für schmale Kasse im Kommen.
Ja, also so ein Optionstarif kostet 5-6 Euro. Und ich kann nur sagen, es unterschätzt fast jeder diese Aufnahme der privaten Krankenversicherung. Ich höre das sehr, sehr oft. Bei meinen Kunden, die sich dafür interessieren und sagen, ach, ich bin eigentlich gesund und dann kommt aber doch das eine oder andere Thema, was dann doch ein Problem bereitet. Ich kann da tausende von Beispielen nehmen, aber auch eine Schilddrüsenunterfunktion, die vielleicht ein bisschen schwerwiegender ist, kann schon Probleme bereiten. Ein Blutbild, das nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es natürlich viele andere Dinge, die vielleicht unvorhergesehen irgendwie dazwischen kommen können.
Auch so psychologische Betreuung oder sowas,
also ist ja auch ein Thema. Also Psyche ist leider im Gegensatz zu Amerika hier ein großes Thema für die Privaten. Also da sollte man genau aufpassen, wie man auch seine Anamnese eigentlich gestaltet, ob man das jetzt wirklich in Anspruch nimmt, wenn man später wechseln will oder nicht. Und dazu gleich ein Tipp, man sollte immer seine Anamnese einigermaßen frei halten und schauen, was passiert da und was habe ich bis jetzt gehabt.
Genau. Jetzt sind wir drin in der PKV, sage ich mal, oder wir haben einen schönen Tarif gefunden. Wie sieht es denn aus oder kannst du erklären, was es mit Selbstbehalte bzw. Beitragsrückerstattung? Das sind ja zwei verschiedene Themen, aber vielleicht einmal zu den Selbstbehalten, einmal Beitragsrückerstattung.
Ja. Also die Private bietet in der Regel ein sehr umfangreiches, sage ich mal, Tarifvariationen an, zwischen denen man wählen kann. Es gibt Tarife, die sind strukturiert wie die gesetzliche Kasse und es gibt natürlich auch Tarife, die haben sehr, sehr hohes Leistungsniveau. Und innerhalb dieser Tarife kann man meist, das hängt aber auch von den Gesellschaften ab, jeder macht das unterschiedlich, zwischen Selbstbehalten und sogenannten Rückerstattung auch nochmal wählen, die mit enthalten sind. Selbstbehalt heißt, man zahlt einen Teil der Kosten selber und damit verbunden ist dann natürlich, es muss natürlich ein Pendant dazu geben, dass der Beitrag runtergeht. Das ist jetzt eine sehr komplizierte Rechnung, dass die man da irgendwo anstellen muss, weil man muss die Steuer mit berücksichtigen und man kann sich ein bisschen selber ausrechnen, was muss ich selber zahlen, wie geht der Beitrag runter. Man muss den Arbeitgeberbeitrag, der sich natürlich daran auch noch beteiligt, so ein bisschen berücksichtigen und die Steuer. Und dann kann man schauen, okay, passt das oder passt das nicht und welchen Tarif wähle ich. Aber da ist der Berater dann halt gefragt. Ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ja.
Rückerstattung ganz kurz noch dazu. Manche Gesellschaften bieten Rückerstattung an. Ist eine tolle Geschichte, kann sich auch super rechnen. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich bin in der Regel sehr, sehr selten krank, ja, oder ich gehe auch nie zum Arzt, habe ich alles, dann kann man auch seinen Fokus auf die Beitragsrückerstattung legen. Und wenn man Beitragsrückerstattung heißt, man kriegt Geld zurück, in der Regel immer Monatsbeiträge, wenn man die Versicherung nicht beansprucht hat. Mhm. Heißt nicht unbedingt, dass man nichts gehabt hat, sondern dass man die Rechnung nicht einreicht. Und die Beitragsrückerstattung kann relativ hoch sein. Mhm. Und die kann bei Angestellten sogar dazu führen, unter Umständen, dass man das Ganze ja umsonst versichert ist.
Okay, alles klar.
Ja, also man kann da ganz viel...
Vorausgesetzt, man ist fit und ist nicht so oft krank, beziehungsweise...
Ja, aber auch, man muss das halt alles durchleuchten. Ja, ja. Dazu sind halt Berater gefragt, wie wir, die sich da in diesem Bereich auskennen. Macht jede Gesellschaft anders. Insofern ist das auch immer so eine kleine Herausforderung.
Wichtig an der Stelle ist tatsächlich einfach nur, ich glaube, wenn man sich dann mit dem Thema auseinandersetzt und überlegt, welche Versicherung ist es dann, dass man eben genau diese Aspekte mit berücksichtigt, auf jeden Fall. Lass uns ganz kurz mal über das Alter beziehungsweise auch über den Gesundheitszustand sprechen. Wie beeinflusst der denn tatsächlich am Ende die Beitragshöhe in der PKV? Also wir hatten schon darüber gesprochen, dass der Gesundheitszustand ein sehr wesentlicher Faktor ist, aber gibt's da trotzdem noch zusätzliche Punkte, was den Beitrag betrifft?
Also es ist auch etwas, wo sich kaum jemand auskennt. Also wie, ne, es geht in die Beitragskalkulation der Privaten hinein. Ne? Also entscheidend ist immer, wann gehe ich in die Private hinein und wann wird der Kontrakt, also der Vertrag mit der privaten Krankenversicherung geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Beitrag festgelegt und das nennt man Eintrittsalter. Ja. Das heißt, das Eintrittsalter ist entscheidend für den Beitrag und für die Kalkulation. So. Und auch die Gesundheit natürlich. Ja, nach diesen beiden Kriterien wird der Beitrag festgelegt. Und das wird ein Leben lang einem aufrechterhalten. Das heißt, die Gesundheit wird danach nicht mehr geprüft. Also wenn man später an Krebs erkrankt ist, geht der Beitrag nicht für einen selber hoch. Und der Beitrag ist immer gleich für das jeweilige Eintrittsalter. Heißt also zum Beispiel, mal in die Zukunft projiziert, wir sind in 10 Jahren, ja, ich habe meinen Tarif und dann kommt jemand in denselben Tarif hinein, der auch 30 ist, wie ich früher war, ich bin aber inzwischen 40, habe den gleichen Tarif wie er, bin aber auch in die Versicherung mit 30 rein, habe also das Eintrittsalter 30, habe ich den gleichen Beitrag wie er. Okay. Das heißt, je früher, desto besser ist die Quintessenz daraus.
Ja, ja. Ja. Genau. Jetzt haben wir auch über das Alter schon gesprochen, sage ich mal. Wie ist es denn später?
Ja, also das sind Themen, die habe ich fast 2 bis 3 Mal die Woche auf dem Tisch. Jeder Zahnarzt, Zahnärztin unterhält sich natürlich auch mit Patienten oder mit Bekannten natürlich über dieses Thema, was im Alter ist. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ist auch in der Presse eigentlich kaum auffindbar. Aber es ist, ich versuche es mal folgendermaßen zu strukturieren. Für Zahnärzte und Zahnärztinnen ist es eigentlich kein Thema, in die Private zu gehen, was das Alter betrifft. Die private Krankenversicherung läuft im Alter durch. Das heißt, da kann man relativ klar mit planen. Mhm. Wichtig dabei ist nochmal die Aussage, wenn man angestellt ist, fällt im Alter auch der Arbeitgeberanteil weg, egal ob man gesetzlich oder privat ist. Das heißt, in beiden Systemen muss man den Arbeitgeberbeitrag selber auffangen. Also, aber die private läuft vom Beitrag her weiter. So. Bei der gesetzlichen ist es ein bisschen anders und das ist eine Besonderheit bei den Zahnärzten. Man unterscheidet, wenn man im Alter und in Rente ist, bei der gesetzlichen Kasse zwischen Pflichtmitgliedern und freiwilligen Mitgliedern. Ja. So, und das ist ganz entscheidend für die Beitragskalkulation der gesetzlichen Kasse. Bin ich freiwilliges Mitglied, muss ich auf alle meine Beiträge, also Einkünfte, kompletten Beitrag bezahlen. Heißt also zum Beispiel, ich kriege 3.500 Euro Versorgungswerksrente, muss ich darauf volle Krankenversicherungsbeiträge bezahlen, bin da schon bei fast 600 Euro herum. Ja. Und das ist der Unterschied, weil die Zahnärzte alle im Alter freiwilliges Mitglied sind. Das kommt dadurch, dass sie nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und insofern ist das System auch in der gesetzlichen für die Zahnärzte extrem teuer. Und das System ist anders, wenn man in die Rentenversicherung einzahlt.
Ja, okay.
Bisschen komplex, aber ich bin da auch offen dafür, wenn jemand irgendwie mal Fragen hat. Also ich bin ja erreichbar. diese Themen zu klären und auch zu unterlegen.
Ja, die Idee ist ja tatsächlich, die Idee ist ja, dass wir heute mal so wirklich grundsätzlich mal darüber sprechen. Ja. Klar, es ist ein sehr individuelles Thema. Absolut. Jeder muss selber da schauen, welchen Tarif oder welche Versicherung und wie das dann am Ende dann auch durchrechnet ist, weil jeder hat unterschiedliche Einkünfte. Ja. Ist ganz, ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall jemanden wie dich zum Beispiel mit ins Boot zieht und das nicht selbst entscheidet.
Aber letzter Satz dazu ist wirklich ein Mythos. Ne? Die gesetzliche ist für die Zahnärzte und Zahnärztinnen, die im Versorgungswerk strukturiert sind, im Alter super günstig.
Super günstig, gut. Das nehmen wir so mit einfach.
Ja, das ist nicht der Fall.
Perfekt. Okay. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass ich jetzt schon in der PKV bin und wir sind schon weit in die Zukunft, auch im Alter und so weiter. Aber jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, überlegen nochmal, was muss ich denn beachten, wenn ich mich für einen PKV-Anbieter, eine PKV-Versicherung entscheide? Ja. Gibt es da Kriterien, auf die ich achten sollte?
Es gibt immer Kriterien. Ja, Sascha, kannst du dir denken? Nein, also es ist eigentlich auch da wieder ein bisschen zweigeteilt. Wir haben, wenn man sich im Bereich der Krankenversicherung bewegt, haben wir zwei Teile. Wir haben auch immer die Krankenversicherung selber, das nennen wir Vollversicherung, also das, was an Kosten erstattet wird. Und wir haben auch eine Absicherung, die da ein Teil dieser ganzen Geschichte ist, das nennt sich Krankentaggeld. Ja. Das heißt, wenn man krank ist, dass man auch ein Entgelt bekommt für seinen Lohn, der entgeht, oder für sein Einkommen, das man hat. So. Und bei beiden Teilen ist es eigentlich wichtig, dass man auf die Krankenversicherung schaut. Zum einen, was die Vollversicherung betrifft, dass man vielleicht in Zahnärztetarife hineingeht. Ja. Das sind Tarife, die nur für Zahnärzte und Ärzte zugänglich sind. Ja. Die Tarife sind super stabil. Das kann man auch sehen anhand der Beitragsentwicklung in der Vergangenheit. Und sie sind in der Regel auch günstiger, weil sie von gewissen Annahmen ausgehen, dass man sich teilweise selber behandelt unter Ärzten. Und was das Krankentaggeld betrifft, das ist eine der wichtigsten Sachen, gerade für die Niedergelassenen. Das Krankentaggeld ist die Absicherung des Einkommens und da kann man auch die Praxiskosten zum Teil versichern. Ja. Und das ist natürlich eklatant wichtig für einen Inhaber, dass er auch die Kosten abgesichert hat, wenn er krank ist, weil da gibt es keine Lohnfortzahlung oder irgendwas in der Richtung.
Lass uns vielleicht an der Stelle mal kurz einen Exkurs machen, weil wir jetzt auch insbesondere bei den Zahnärzten schon eingestiegen sind, Krankentagegeld. Welche Rolle spielt da das Praxisausfallversicherung in dem Zusammenhang?
Das ist eine sehr wichtige Sache. Also man muss sich vorstellen, wenn man Praxisinhaber ist, ich gehe nochmal einen kleinen Schritt zurück von der Erklärung her, wenn man Praxisinhaber ist und den ersten Tag krank ist, laufen alle Kosten weiter. Das heißt, es kann nur über ein sogenanntes Krankentaggeld oder über diese sogenannte Praxisausfall-Taggeldversicherung geregelt werden. So. Das Krankentaggeld ist innerhalb der privaten Krankenversicherung strukturiert und bedeutet, dass man ein Geld pro Tag bekommt und das kann man kann auch einen Großteil der Praxiskosten versichern. Meistens nicht alles. Mhm. Wenn man das nicht alles versichern kann, dann kann man hintendran noch diese sogenannte Praxisausfall-Taggeldversicherung konzipieren. Das Problem ist bei der Praxisausfall-Taggeldversicherung, dass die wie eine Sachversicherung, also wie eine Haftpflicht und ein Hausrat, gekündigt werden kann im Schadensfall nach einer gewissen Zeit und damit keine Sicherheit für die Zukunft generell bietet. Und das ist das Schöne beim Krankentaggeld. Es ist, wenn man das richtig macht, mit dem Kündigungsverzicht verbunden. Das heißt, egal wie krank man ist, man hat diese Versicherung dann immer.
Unser Versicherungsexkurs ist damit noch nicht zu Ende. Denn es gibt noch viele, viele weitere wichtige Versicherungen für Zahnärzte und die Zahnarztpraxis. Wertvolle Infos und Tipps dazu finden Sie in unseren kostenlosen Leitfäden. Diese haben wir in den Shownotes für Sie verlinkt. Nochmal ganz kurz zurück, auch für die Wahl. Jetzt haben wir über die Zahnärzte gesprochen. Wenn ich jetzt als Nicht-Zahnarzt in die PKV wechsle, dann gibt es sicherlich auch Aspekte, auf die ich achten soll. Es gibt ja unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Leistungen. Die einen haben dieses, haben jenes, Beiträge etc. Gibt es da Kriterien aus deiner Sicht, die man da als Normalsterblicher in der PKV machen sollte?
Die Wahl ist immer, wenn man sich einmal für die Private entschieden hat, dann muss man für sich selber festlegen, einfach, was will ich an Leistung haben innerhalb der Privaten. Möchte ich ein Einbett, ein Zweibettzimmer haben? Möchte ich eine Chefarztbehandlung haben? Möchte ich Kieferorthopädie vielleicht für meine Kinder oder für mich sogar noch drin haben? Möchte ich gewisse Dinge drin haben, wie Heilpraktikerbehandlung? Das setzt man fest, da gibt es Fragebögen dazu, die man bei uns abrufen kann und dann gleicht man das natürlich mit den Tarifen der Gesellschaften ab und schaut, welche Gesellschaft ist die richtige für mich.
Ich kann mich noch an meinen Wechsel erinnern und tatsächlich hatte ich am Ende auch 3-4 Angebote vorliegen und habe mich dann einfach für einen entschieden, wo ich gesagt habe, das passt für mich am besten, die Leistungen passen, Beitrag passt und genau. Tatsächlich fällt mir aber in dem Zusammenhang ein, es gibt ja auch Tarife, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob man auch innerhalb der Versicherung auch Tarife wechseln kann. Ne? Man kann ja auch Leistungen dazu oder eben abbuchen. Ja. Wie verhält es sich damit?
Ja, also das System ist ein bisschen verbessert worden in der Vergangenheit durch das sogenannte Versicherungsvertragsgesetz. Ja. Also inzwischen ist ein Tarifwechsel jederzeit möglich. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Geht man von einem Tarif, der niedrige Leistung hat, zu hohen Leistungen, kann man zwar in diesen Tarif für hohe Leistung, aber die Gesellschaft prüft dann trotzdem, ob da irgendwelche Krankheiten vorliegen und hat dann die Möglichkeit, diese auszuschließen. Das heißt, man bleibt Minimum auf dem Tarifniveau, was man vorher hatte, kann aber die Tarife trotzdem wechseln. Und im besten Fall kann man auch wechseln, mit Gesundheitsprüfung halt. Ja. Ja, kein Thema.
Ich merke schon, du kennst dich aus.
Ja, ein bisschen.
Jetzt steigen wir ganz tief mal in das Thema der Zahnärzte ein, im Bereich der privaten Krankenversicherung. Wir haben es schon drüber gesprochen, du hast gesagt, es gibt spezielle Tarife für Zahnärzte, die das besonders machen oder die es machen. Du hast gesagt, es gibt, die sind besonders beitragsstabil, aber sicherlich ist da auch im Bereich der Leistungen auch ein besonderes Thema. Worauf oder welche speziellen Tarife gibt es denn für Zahnärzte oder worauf sollte ein Zahnarzt in dem Moment achten?
Na gut, also es ist immer wieder dasselbe, dass man schaut, okay, welche Leistung braucht man für sich selber, was möchte man? Diese speziellen Zahnärztetarife sind natürlich einmal auch vom Beitrag her sehr, sehr gut kalkuliert und stabil. Und ansonsten muss man sich wirklich die Tarifkonstellationen anschauen. Und eigentlich ist es ganz gut, wenn eine Gesellschaft auch viele Tarife hat, zwischen denen man theoretisch auch wechseln kann und zwischen denen man auswählen kann. Insofern ist das immer eine, klar, Sisyphusarbeit, dass man schaut, okay, wo passt es oder wo passt es nicht.
Ja, aber dafür habe ich ja dann auch dich.
Ja, sicher. Vielleicht noch ein Satz dazu. Wichtig ist in diesem Zusammenhang immer ganz entscheidend für diejenigen, die eine eigene Praxis gründen wollen oder haben, dieses Krankentaggeld, habe ich ja vorhin schon erklärt, dass man, wenn man krank ist, wirklich nicht auf diesen Kosten sitzen bleibt. Und dann ist die Auswahl der Krankenversicherer, die da entscheidend sind, schon einiges kleiner.
Okay. Machen nicht so viele. Aber wir haben sie bei uns im Portfolio und können die entsprechend anbieten. Ja. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, mit den Praxiskosten. Müssen die Praxiskosten oder generell die Praxis irgendwie in der PKV berücksichtigt werden?
Ja, sicher, über das Krankentaggeld.
Über das Krankentaggeld, okay, alles klar. Gut. Lass uns mal über Zahnärzte und insbesondere Zahnärztinnen sprechen in der Schwangerschaft. Das ist ja ein ganz spezielles Thema, glaube ich auch. Wir reden da über Berufsverbot, Mutterschutz, Elternzeit. Jetzt haben wir eine Zahnärztin als Beispiel, die ist privat versichert. Wie verhält sich es da im Mutterschutz bzw. in der Elternzeit? Kannst du kurz das mal ein bisschen?
Ja, also auch ein komplexes Thema. Man kann sich natürlich auch jederzeit ändern aufgrund der Gesetze. Im Moment ist es so, wir müssen ein bisschen unterscheiden, wie du schon gesagt hast, ob man angestellt oder selbstständig ist. Wenn man angestellte Zahnärztin ist und man wird schwanger, gibt es grundsätzlich erstmal in der Regel nach dem Mutterschutzgesetz ein Beschäftigungsverbot, weil halt das noch nicht Geborene gefährdet werden kann durch den Umgang mit Stoffen, Gefährdung und. Und das bedeutet, dass der Arbeitgeber einem das Gehalt weiterzahlt. Also ist man eigentlich in einer ganz komfortablen Situation. Und egal, ob man gesetzlich oder privat ist, die Kosten, Sozialversicherungskosten laufen weiter, der Arbeitgeber beteiligt sich weiter daran. Dieses Beschäftigungsverbot geht dann über in die sogenannten Mutterschutzfristen, 6 Wochen vorher, 8 Wochen nachher. Auch da läuft das Gehalt weiter. Mhm. Und insofern ist man in beiden Systemen eigentlich ganz gut aufgefangen. Wie gesagt, das Gehalt läuft weiter und die Kosten können bezahlt werden in beiden Systemen. Mhm. Nach der Mutterschaftszeit oder nach der Mutterschutzfrist, 6 Wochen vorher, 8 Wochen nachher, fängt die sogenannte Elternzeit an. Ja. Mhm. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was dann passiert. In der Regel gibt es da gewisse Unterschiede zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten. Die gesetzliche ist dann in der Regel umsonst, mit dem Erziehungsgeld. Mhm. Und die private muss von den Beiträgen her weiter bezahlt werden. Aber die Privaten haben reagiert und diesen Nachteil ein bisschen ausgeglichen und gesagt, okay, wenn der richtige Tarif gewählt wird, ist man auch während dieser Erziehungszeiten für eine gewisse Zeit vom Beitrag freigestellt. Mhm. Ist man lange in Erziehungszeit, dann ist es schon so, dass die private durch die Beiträge schon ein bisschen teurer wird insgesamt für diese Zeit.
Okay. Bei den Niedergelassenen, wie ist es da? Jetzt haben wir über die Angestellten gesprochen. Wie ist es bei den Niedergelassenen?
Ja, bei Niedergelassenen, niedergelassen selbstständig heißt für sich selber sorgen. Ja. Mutterschutzgesetz greift nicht ein. Das heißt, es gibt kein Beschäftigungsverbot und gar nichts. Das heißt, man muss selber gucken, wo man bleibt. Man kann weiterarbeiten ohne Einschränkung. Auch da hat der Gesetzgeber einiges getan. Zumindest mal die Selbstständigen, die ein Krankentaggeld versichert haben, zum Beispiel jetzt, was wir vorhin erwähnt haben, wo auch Praxiskosten versichert sind, die haben einen Anspruch auf das Krankentaggeld während der Mutterschutzzeiten, 6 Wochen vorher, 8 Wochen nachher. Und das ist eine tolle Geschichte, weil diese Tagegelder sind in der Regel relativ hoch, weil wir ja auch in die Praxiskosten reingehen. Ja. Das sind zwischen 400 und 800 Euro pro Tag. Mhm. Und das bekommt man dann für diese 6 und 8 Wochen.
Okay.
Also super ausgeglichen.
Genau.
Nach der Zeit muss man halt schauen, wie man sich dann organisiert. Ja? Arbeitet man dann weiter, organisiert man das zu Hause irgendwie, Kinderbetreuung. Wenn man sagt, man möchte noch ein bisschen zu Hause bleiben oder irgendwas in der Richtung, dann muss man halt schauen, wie man das in der Praxis macht. Stellt man jemanden ein, nimmt man einen Entlastungsassistenten, nimmt man vielleicht sogar einen Kollegen mit hinein oder einen Partner, ja, wenn man längerfristig dann doch eingeschränkter arbeiten möchte.
Jetzt haben wir eine schwangere Zahnärztin. Mhm. Ja. Ich nehme an, so eine private Krankenversicherung hat sicherlich auch spezielle Leistungen für schwangere Zahnärzte.
Ja, natürlich.
Generell für Schwangere.
Ja, also prinzipiell können wir immer hervorheben, dass das Gebührenordnungssystem anderes ist, GOE, GOZ. Dadurch haben wir natürlich ganz andere Honorare. Wir haben ganz andere Zugänge und Terminmöglichkeiten bei den Ärzten. Ich glaube, das ist super, super wichtig, gerade in der Schwangerschaftszeit, dass man auch schnell unter Umständen einen Termin bekommt. Ja. Was nutzt es, einen Termin in 4 Monaten oder in 6 Monaten, wenn das Neugeborene...
Der Unterschied liegt im Übrigen bei bis zu 100 Tagen zwischen der GKV und der PKV. Also das ist nur, dass man sich das mal verinnerlicht.
Ja, also ich muss aus meiner... Also was ich immer so höre, ich muss wirklich sagen, es ist auch so, dass viele Ärzte gar keine mehr aufnehmen, ja, also gar keine Patienten. Also ist manchmal ein Riesenlauf, dass man da einen Termin bekommt. Aber wie gesagt, die Gebührenordnung spielt natürlich eine Rolle. Das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Und die Privaten haben super viele Zusatzangebote, wie Entbindungspauschalen, Kurse für Rückbildung und was weiß ich nicht noch alles.
Das Kind ist geboren. Wie sieht es dann aus? Wie geht es dann weiter?
Ja, schön, da freut man sich erstmal.
Das ist klar, natürlich.
Nein, viele sagen, was mache ich mit meinem Kind jetzt, wie versichere ich das, muss ich da irgendwas ausfüllen? Ja. Also das Schöne ist, auch da ist man gesichert, wie das in Deutschland so üblich ist. Das Kind ist mit einer sogenannten Nachversicherungsgarantie belegt. Das heißt, es kann ohne Gesundheitsprüfung natürlich auch in die Tarife hinein. Wäre ja sonst auch gar nicht machbar. Ja. Kind kostet einen eigenen Beitrag, vielleicht, dass wir darauf auch nochmal kurz eingehen. Aber das Kind kann in die Private hinein ohne Probleme. Also egal, ob es jetzt irgendwie erkrankt ist an irgendetwas oder nicht. Man hat danach auch den Schutz für das Kind. Finde ich super, super wichtig, gerade wenn man um Leistung spricht. Es kann ja auch mal sein, dass Komplikationen da sind oder irgendwelche Krankheiten, die dringend behandelt werden müssen. Also eine tolle Geschichte, wenn man dann in der Privaten drin ist. Vom Beitrag her vielleicht auch noch mal ganz kurz. In der Privaten muss jedes Mitglied, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, jeder kommt eigentlich so im Laufe eines Lebens für die Kosten selber auf, einen Beitrag zahlen. Und mal ganz interessant, auch dieser Vergleich, wir liegen bei der gesetzlichen Kasse, ja, da ist das Kind noch umsonst versichert. Ich denke mal, da wird sich vielleicht auch einiges tun. Ja. Liegen wir bei knapp 1100 Euro, weil die Fragen super oft auf mich zukommen. Ja. Bei der Privaten liegt man bei 500 Euro und ein Kind kostet etwa 100 Euro. Das heißt, eigentlich haben wir Platz für 5 Kinder, wenn man denn so viel überhaupt will.
Ja, Andi, also aus meiner Sicht sind, glaube ich, haben wir einen echten Deep Dive, würde man im Neuen Deutsch schon sagen, jetzt da fast hingelegt. Es gibt sicherlich Themen, die man individuell besprechen muss.
Ja.
Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen, auf einen Berater zugehen, der im besten Fall wirklich die Marktauswahl hat und nicht nur einen Tarif auswählen kann oder eine Gesellschaft hat, so wie wir es halt sind oder du in dem Fall auch bist. Genau. Wie gesagt, also wir haben da wirklich sehr umfangreich jetzt mal das Thema beleuchtet aus meiner Sicht. Wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, der kann gerne sich bei uns auf der Webseite mal informieren. Einmal haben wir natürlich sehr, sehr viele Veranstaltungen zu dem Thema, Webinare auch. Und wer möchte, natürlich Andreas Schirmeier ist jederzeit für euch da. Die Kontaktdaten werden wir entweder in der Videobeschreibung, Shownotes oder eben auch hier mal einblenden, sodass ihr jederzeit an Andreas drangehen könnt und ihn zum Thema PKV, so wie ich es heute getan habe, durchlöchern könnt. Andi, vielen lieben Dank für die Ausführungen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Ja, vielen Dank ebenso.
Mundwerk, der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Das war unser Expertenbeitrag zur privaten Krankenversicherung für Zahnmediziner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, besser einzuschätzen, welcher Versicherungsschutz für Sie der richtige ist. Falls Fragen offen geblieben sind, finden Sie unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Dort warten auch unsere beiden kostenlosen Leitfäden zum Thema Versicherungen für Zahnmediziner auf Sie. Und wenn Sie mehr über ZSH und unseren Leistungen erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.